ob wir immer ins Gespräch kommen wollen, finde ich, würde ich wirklich nochmal zur Debatte stellen. Aber wenn wir ins Gespräch kommen wollen, dann ist wirklich meine Frage, was will ich eigentlich?
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal geht's darum, wie wir im Freundeskreis und in der Familie über gesellschaftliche Streitthemen sprechen können. Zu Gast ist die Mediatorin Kathi Nöllenburg. Gendern, der Nahostkonflikt, Corona oder vegane Ernährung, solche Themen werden auf Familienfeiern schnell zum Partycrasher. Und sie können sogar Freundschaften zerstören. Also einfach gar nicht drüber sprechen oder doch einen Streit riskieren? Oft ist das keine leichte Entscheidung und beides kann richtig sein. Was vor allem hilft, ist Vorbereitung und zu erkennen, warum uns ein Thema so aufregt, sagt Kathi. Wie wir also mit unseren liebsten Menschen über Themen ins Gespräch kommen, die uns entzweien und was wir sagen können, wenn jemand am Essenstisch einen Spruch raushaut, der uns wirklich stört, darüber reden wir in dieser Folge. Kathi, viele Menschen haben das Gefühl, dass die Gräben in unserer Gesellschaft immer tiefer werden und Debatten häufig vergiftet sind. Wie siehst du denn das? Haben wir verlernt, miteinander zu reden, vielleicht auch miteinander zu streiten?
Ja, miteinander reden tun wir, glaube ich, mehr als je. Also wenn du sagst, reden ist kommunizieren. Also ich glaube, es wird noch nie so viel gesprochen und gesagt, was man denkt, wie jemals zuvor, auf jeden Fall in Deutschland. Dazu kommen noch die technischen Möglichkeiten. Also das, was ich sage, kommt noch viel weiter an als früher. Das heißt, miteinander reden im Sinne von mitteilen, tun wir, glaube ich, mehr als je zuvor. Streiten, das läuft schlecht. Also streiten im Sinne von irgendwie konstruktiv streiten oder einen Konflikt nutzen als was Positives, das läuft zurzeit wirklich schlechter als sonst, das muss ich sagen.
Okay, wir reden viel, aber reden wir aneinander vorbei oder auch wirklich miteinander?
Nee, das Miteinanderreden ist wirklich schlechter geworden. Also dadurch, dass wir auch über die Social Media und über diese ganzen Kanäle einfach so viel mehr kurze Nachrichten senden, einfach Parolen, Positionen, das ist wirklich deutlich mehr geworden. Und dieses Verlangsamen, dieses sich Zeit nehmen, dieses Zuhören und dieses auch wirklich gut überlegen, was ich mitteilen will, das ist wirklich weniger geworden zurzeit.
Weißt du, woran das liegt? Hast du ein Gefühl?
Ich glaube, dass es wirklich dieses Social Media und diese Art zu kommunizieren, auch das digitale Kommunizieren über WhatsApp-Gruppen, das einfach wirklich dazu geführt hat, dass viel reduzierter miteinander kommuniziert wird. Das machen schon die Kleinen, das machen schon die Jugendlichen und das machen auch die Erwachsenen immer mehr. Also sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich auszutauschen, ist einfach weniger geworden.
Es sind ja irgendwie auch immer wieder die gleichen Diskussionen, die hochkochen, gendern, Geflüchtete, veganes Essen. Solche Diskussionen eskalieren schnell oder sind kein wirklicher Austausch. Warum? Was macht denn so ein heikles Thema eigentlich aus?
Also ein wirklich heikles Thema ist ja, wenn sofort alle auf 180 sind. Das sind meistens gar nicht die Themen an sich. Also wenn nehme ich jetzt das Beispiel vegan. Ich kann ja jemanden nach Hause zum Essen einladen und dann sagt er mir drei Tage vorher, ist aber vegan. Und das kann mich total stressen, weil ich nicht weiß, was ich eigentlich kochen soll oder der Auflauf, den ich sonst immer mache. Ich bin wirklich damit überfordert und kann mit meiner Küche gar nicht so rumkommen. Dann ist es noch kein Wertekonflikt oder eskaliert nicht oder ist nicht heikel. Wenn ich aber höre, mein Gast ist vegan und in mir dreht sich einfach alles sofort auf rote Flagge und was bildet der sich ein und das ist doch irgendwie was Arrogantes oder Besserwisserisches oder so, dann sind wir bei diesen Wertekonflikten und dann ist wirklich dieses Heikle.
Das ist das Wort, glaube ich, ne? Wertekonflikt. Also wenn es um unsere eigenen Werte, wenn es wirklich um etwas gibt, was uns ausmacht, unsere Persönlichkeit, auch unsere Sicht aufs Leben.
Auf jeden Fall. Also Werte sind das, wo es knallt und Wertekonflikte oder Werte lassen sich nicht verhandeln. Also es ist wirklich auch eine Frage des Erwartungsmanagements, wenn ich in so einen Wertekonflikt gerate. Der Punkt an sich lässt sich nicht verhandeln. Es gibt fast nichts, was ich sagen kann, was mein Gegenüber irgendwie umstimmen wird. Also das Einzige, was wir verhandeln können und wo wir in den Austausch gehen können, wo wir einen Dialog führen können, ist ein Umgang mit diesem Wertekonflikt.
Okay, das heißt aber auch bei Wertethemen helfen Argumente nicht wirklich?
Ja, ist eine gute Frage. Tatsächlich glaube ich nicht. Ja, ein Beispiel, wo glaube ich jeder von uns andocken kann, das ist das Thema Corona, Corona-Impfung. Also es hat uns alle einfach umgehauen und lahmgelegt. Ich würde behaupten, es gibt in den meisten Kreisen kein Argument, was noch nicht gehört worden ist. Keine Zahl, kein Wissen, kein sogenanntes Wissen und dann noch ein Gegenwissen und der Experte und die Expertin. Also Argumente an sich ist nicht das, was die Menschen beeinflusst hat oder irgendwie verändert hat in ihren Meinungen, sondern jeder hat dann so eine ganz krasse Meinung und ist in einer bestimmten Bubble vielleicht auch, bewegt sich auch in dieser Bubble mit den Menschen mit ähnlichen Meinungen und Wertvorstellungen und Überzeugungen. Und wenn ich da ins Gespräch gehen will, sind Argumente tatsächlich nur so mittelhilfreich.
Worauf kommt es dann an, wenn wir gerade über solche Wertethemen, über solche gesellschaftlichen Themen ins Gespräch kommen wollen?
Ob wir immer ins Gespräch kommen wollen, finde ich, würde ich wirklich nochmal zur Debatte stellen. Aber wenn wir ins Gespräch kommen wollen, dann ist wirklich meine Frage, was will ich eigentlich? Also das muss ich mir, ich muss mir eine Zielvorstellung für dieses Gespräch vorstellen. Also möchte ich, dass mein Gegenüber versteht, was mir wichtig ist? Möchte ich verstehen, was dem Gegenüber wichtig ist? Möchte ich für ein konkretes Miteinander, also zum Beispiel beim Corona-Thema, wie lösen wir das jetzt bei dem Seminar oder einfach ganz praktisch mit den Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, aber wir faktisch in einem Raum sein müssen gleich. Also ist das eher so lösungsorientiert. Also dafür muss ich mir wirklich für jede Konstellation überlegen, was ist eigentlich mein Ziel in dieser Konstellation und genau mit dieser Person und mit meiner Tagesverfassung.
So. Ja, wenn es mir so wichtig ist, möchte ich am liebsten, dass die andere Person meiner Meinung ist. Also gerade bei diesen Wertethemen wollen wir die anderen ja überzeugen. Was ist denn aber ein sinnvolles Ziel?
Ja, das sinnvolle Ziel wäre auf jeden Fall, das Ziel loszulassen. Also ich kann es ja auf mich selber tragen. Ich beschäftige mich mit Themen, ich habe eine bestimmte politische Meinung. Und gibt es jetzt irgendetwas, was du mir erzählen könntest? Und dann denke ich, ach so, stimmt, dann will ich doch eine andere Partei. Wahrscheinlich nicht. So, und warum sollte es mein Gegenüber auch, warum sollte es dem so gehen? Das heißt, also das realistische Management ist nicht, die Person zu überzeugen, sondern wirklich ein realistisches Erwartungsmanagement an so einem Gespräch kann eigentlich nur sein, mitzuteilen, was mir wichtig ist oder zuzuhören, was dem anderen wichtig ist.
Wenn jetzt gerade mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel auf einer Familienfeier bei mir sitzt und sagt, hier bei der nächsten Wahl, bei der Europawahl, da wähle ich eine populistische Partei, dann möchte ich doch aber irgendwie darauf einwirken. Wie gehe ich in so einer Situation damit um? Wenn du sagst, ja, es ist sowieso sinnlos, ich werde diese Person nicht überzeugen.
Ich sage nicht, dass es sinnlos ist. Ich sage, ich werde die Person nicht überzeugen, das schon. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist. Also ich nehme eine Familienfeier und wir sitzen da alle am Tisch und dann würde ich wirklich sagen, und das ist auch meine Empfehlung um jedem, dass ich für mich entscheiden muss, was ist eigentlich gerade meine Priorität an dieser Situation. So, vielleicht sitzt da die Oma mit am Tisch und meine Priorität ist aber, dass sie jetzt irgendwie keinen Herzschmerz hat und keinen Herzinfarkt kriegt, weil wir uns wieder streiten über Politik, sondern dass einfach nur oberflächliche Harmonie da ist. Dann finde ich es echt wichtig zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich mich entscheide, in dem Moment dann auch einfach die Klappe zu halten. So, es ist in Ordnung, auch wenn ich etwas höre, was ich unmöglich finde und was gegen alle meine Wertevorstellungen geht, einfach den Mut zu halten. Das ist erstmal in Ordnung. Das finde ich eine total wichtige Botschaft. Wenn ich kontern will, auch dann muss ich entscheiden, was ist eigentlich die Reaktion? Was ist mein Ziel? Will ich einfach quasi zivilcouragiert einfach mal Kante zeigen? Dann kann ich einfach sehr klar sagen, geht gar nicht, was du hier machst. Das geht übrigens leichter in WhatsApp-Gruppen als in Direktkommunikation. Also ich habe auch schon im privaten Bereich, im so einem erweiterten Familienbereich oder so, dann einfach irgendwann gesagt, wisst ihr Leute, das oder geschrieben, ich muss mir schon beruflich den ganzen Tag professionell mit solchen Meinungen umgehen. Sowas muss ich nicht noch im privaten Bereich machen und bin dann sang- und klanglos aus der WhatsApp-Gruppe verschwunden. Ja, das kann ich machen. Das ist eine okay Reaktion von mir, solange ich mit den Konsequenzen leben kann. So, und wenn du jetzt auf die Familiensituation kommst, das ist eigentlich ein ganz gutes Feld, weil ja meistens so Dynamiken drin sind in der Familie, die ich schon kenne. Die sind ja jahrzehntelang irgendwie eingeprobt. Das heißt, wenn ich weiß, der Onkel ist auch da nächsten Sonntag, dann kann ich mir das schon fast vorüberlegen. Ich kann mir einen Plan machen. Er wird wahrscheinlich wieder irgendwas sagen gegen Schwule, gegen Ausländer, gegen Muslime, gegen Jüdinnen, was auch immer. So, das kann ich vorbereiten. Das ist ja meine Chance. Dann kann ich mir richtig einüben. Will ich das Setting verändern zum Beispiel? Will ich halt nicht, dass es knallt vor der Oma? Aber ich will es mir jetzt auch nicht das 10. Mal anhören. Dann schnappe ich ihn mir vielleicht vorher in der Küche alleine und sag ganz ehrlich, ich möchte das N-Wort nicht hören. Meine Kinder sind dabei. Ich will gar nicht, dass meine Kinder jemals dieses Wort kennenlernen, solange sie noch Kinder sind und das unreflektiert irgendwie aufschnappen. Wenn du das heute wieder sagst, werde ich echt ausrasten oder werde ich dagegen gehen oder so, dann wird Oma hier heulen am Ende. Ich würde wirklich sagen, überleg dir, was dein Ziel ist für eine Situation. Überleg dir wirklich strategisch, was ist der beste Umgang, damit dieses Ziel zu verfolgen. Und dann nimm Verantwortung für die Konsequenzen, die kommen werden. Und wenn eine schlechte Stimmung ist auf der Familienfeier, dann ist das so. Wenn es einen Bruch gibt mit dem Onkel, dann ist das so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich so überrascht bin, ist gering, gerade im familiären Bereich.
Auch wenn wir heute darüber reden, wie wir mit unserer Familie, mit Freunden über solche Themen diskutieren, streiten. Es kann manchmal auch sinnvoll sein, es nicht zu tun, ist schon mal die erste Erkenntnis. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auf so einen Spruch, der ja oft irgendwie am Essenstisch oder so passiert, auf einen rassistischen Spruch, einen sexistischen Spruch, irgendwas, was so gegen mein Weltbild geht, reagieren. Was ist dann besser? Eher ein kurzes Statement, eine kurze Positionierung oder sollte ich eher mich ausführlich erklären?
Als erstes auf jeden Fall eine kurze Positionierung, die ich hoffentlich vorher schon gut eingeübt habe. Vorbereitung ist alles, würde ich wirklich sagen.
Weil die Situation erwartbar ist, weil wir gerade Freunde, Verwandte kennen.
Auf jeden Fall. Und weil sowieso in unserer Gesellschaft ich das erwarten kann, dass mir in irgendeiner Form etwas über den Weg läuft, kann er dann auch im Bus sein oder irgendwo auf dem Arbeitsplatz. Also ich glaube, damit müssen wir alle rechnen und es ist einfach realistisch zu rechnen, dass es mir immer wieder im Alltag passieren kann, dass etwas gesagt wird, ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Satz, wo ich einfach merke, da ziehe ich eine Grenze. Und darauf kann ich mich vorbereiten. Das würde ich jedem empfehlen. Das kann ich einfach mit Freunden besprechen. Ich kann eine Fortbildung machen. Ich kann Bücher lesen. Es gibt 1000 Literaturtipps dafür. Wenn es mir super, super wichtig ist und es ist mir tendenziell eher schwer fällt, was direkt zu machen, kann ich sogar ein Coaching machen dafür oder so. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten zurzeit, sich auf sowas vorzubereiten.
Hast du dich auf sowas schon vorbereitet? Hast du einen Satz parat? Wie würdest du reagieren?
So, ich unterrichte das ja seit 20 Jahren. Naja, also das Klassische ist ja, also wenn, ich sag nochmal, was ist mein Ziel? Und manchmal ist mein Ziel zu schocken. Und das ist in Ordnung. Und dann ist es fast egal, was ich sage. Dann kann ich einfach aus dem Bauch raushauen oder mir vorher überlegen, also mir selbst die Genehmigung dafür geben, einfach rauszuhauen und einfach zu sagen, das ist echt ätzend, halt die Klappe. Warum soll ich das nicht sagen?
Und wenn ich einfach es nicht stehen lassen will, aber auch will, dass Oma und Onkel und Mama alle sich noch gut verstehen an dem Abend?
Genau, dann mache ich eine sogenannte Ich-Botschaft. Das ist ein Dreierschritt, der lässt sich sehr gut üben. Und zwar vor allen Dingen funktioniert die Ich-Botschaft sehr gut, indem ich einigermaßen ruhig bleibe. Deswegen ist auch das Einüben vorher so gut. Der erste Schritt ist, dass ich wirklich konkretisiere, was genau mich stört. Also nicht alles, was du gesagt hast, ist blöd, sondern wenn du das N-Wort benutzt, wenn du nur Lehrer sagst und damit alle meinst, wenn du sagst, alle Muslime sind so und so. Ja, also konkret das Wort oder den Begriff aufnehmen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dann sage ich, was es mit mir gemacht hat, das Gefühl. Es bedrückt mich, es grenzt mich aus, es fühlt sich für mich total befremdlich an, es macht mir Angst, es macht mich wütend, was auch immer. Und natürlich habe ich da eine bessere Chance, wenn ich eher so weiche Gefühle nenne, wie traurig, enttäuscht, fühle mich hier ganz allein. So in die Richtung, aber warum soll ich nicht auch sagen, mach mich wütend, ist ja auch in Ordnung. So, und das dritte ist sozusagen ein Interesse mitzuteilen oder einen Wunsch zu sagen, okay, was ist mir wichtig? Das ist jetzt ein bisschen, kommt drauf an, wie komplex die Situation ist, ne? Also entweder, was ist mir wichtig für unsere Situation hier? Also kannst du einfach bitte es lassen? Können wir einfach das Thema wechseln? Also das ist eher so lösungsorientiert, ne? Dieser dritte Schritt. Oder ich mache es eher wirklich interessensbedingt, dass ich sage, mir ist einfach wichtig, dass wir hier in Ruhe wirklich essen können, ohne dass sich niemand aufregt. Ne? Und das ist wirklich ein einziger Satz. Also ich könnte jetzt einfach zum Beispiel sagen, um das mal zusammenzuführen, wenn mir das Thema gendersensible Sprache total wichtig ist, so, dann kann ich sagen, okay, also wenn du nur von Lehrern sprichst, dann fühle ich mich als Frau nicht angesprochen. So. Und ich würde mir echt wünschen, dass du da eine andere Formulierung findest. Kriegen wir das irgendwie hin? So, das wäre so wirklich in 30 Sekunden abgehandelt.
Sowas ist ein guter Einstieg, hast du gesagt. Wann ist es an der Zeit oder was ist ein gutes Setting, um vielleicht auch ausführlicher sich zu erklären?
Genau, da würde ich wirklich sagen, wenn es dir wichtig ist, etwas ausführlich zu klären und wirklich auch mitzuteilen, was dir wichtig ist, mitzuhören, auch was dem anderen wichtig ist, dann musst du das organisieren. Das ist sehr selten möglich, direkt im Anschluss an sowas, weil direkt im Anschluss ist vielleicht eine Schocksituation, wie auch immer, schlechte Stimmung. Wenn mir das wichtig ist, wirklich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wie auch immer, dann würde ich es wirklich ansprechen und vorbereiten. Zum Teil, wenn ich wirklich weiß, es ist ein konflikthaftes Thema, weil wir sind da immer schon wieder aneinander geknallt, häufig, dann würde ich auch mein Gegenüber in meine Überlegungen richtig mit einbeziehen, ne? Und würde sagen, wirklich, okay, alles andere ist super, aber bei diesem Thema knallt's immer. Ich würde wirklich gerne mit dir darüber sprechen, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir einander zumindest zuhören. wollen wir so einen Walk-and-Talk machen? Wollen wir uns einfach mal verabreden auf einen Kaffee? So, und wir bereiten uns beide vor darauf und nehmen uns wirklich so Art wie Gesprächsregeln vor, die wir miteinander verhandeln. So mit dem Ziel wieder, was ist das Ziel, dass wir zumindest einander gegenseitig zuhören können, ohne dass es irgendwie voll eskaliert.
Walk-and-Talk, warum ist ein Spaziergang zum Beispiel ein guter Moment, ein guter Weg?
Also ich persönlich mache es total gerne. Es ist wirklich so Typsache, ne? Für andere Sachen ist es besser, irgendwie im eigenen Wohnzimmer zu sitzen. Aber so ein Walk-and-Talk finde ich total gut, weil man muss sich nicht immer angucken, man kann sich irgendwie bewegen. Es gibt auch so einen Aspekt von sozialer Kontrolle, ne? Draußen sind Leute, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es total eskaliert, ist eher geringer. So, einfach weil mehr Menschen draußen sind. Und diese Schweigepausen, so, die man manchmal auch braucht und so, das ist irgendwie, finde ich persönlich, weniger unangenehm, wenn man einfach unterwegs ist draußen. Mhm. Aber es ist eine Typsache, ist nicht richtig oder falsch.
Bringen solche Gespräche nur was, wenn ich auch bereit bin, mich für die andere Sichtweise zu öffnen?
Auf jeden Fall. Und ich würde dazu sagen, die Gespräche bringen auch nur was, wenn ich mich wirklich gut vorbereitet habe. Ich würde das mit meinem Gegenüber auch absprechen. Die Frage ist nämlich, dass ich eine Selbstklärung brauche. Warum drehe ich bei diesem Thema so durch? Also eine Selbstklärung, warum mir dieses Thema so wichtig ist, weil das sind mir ja nicht alle Themen wichtig. Also warum muss ich, wenn ich einmal das Wort Corona-Impfung oder halt Nicht-Impfung, wenn ich das nur höre, dann gehen bei mir alle Klappen zu und ich kann mein Gegenüber gar nicht mehr ernst nehmen. Aber beim Thema Obdachlosigkeit oder Armut oder irgendwas anderes kann ich total locker zuhören und einfach so bleiben. Das weiß nur ich. Und wahrscheinlich ist mir das nicht so bewusst. Das heißt, ich würde sehr empfehlen, dass ich so eine eigene Selbstklärung habe, gerade auch bei politischen Themen. Ne? Also man kann jetzt gucken auf Israel-Palästina, jetzt wo alles so total eskaliert, auch im Gespräch, wirklich sich gut zu überlegen und auch das Thema so ernst zu nehmen, zu sagen, es ist ein total komplexes Thema und es ist nicht automatisch klar, warum mich das so anfasst. Also wenn ich jetzt bei dem Thema bleiben würde, bei Israel-Palästina, also fokussiere ich mit meiner ganzen Wut und meinen ganzen Wertvorstellungen auf genau jetzt, ne? Genau jetzt, wo einfach so unfassbar viele Palästinenser sterben und getötet werden. Oder fokussiere ich ausschließlich oder vor allen Dingen auf den 7. Oktober, wo so viele Israelis getötet wurden? Oder fokussiere ich auf die überhaupt die Zeit seit der Gründung Staats Israel auf dem damals britischen Mandatsbereich Palästina? Oder fokussiere ich auf die Nazizeit und den Holocaust? Also wirklich so eine Kontextualisierung. Das sind komplexe Themen und ich selbst bin komplex und mein Gegenüber auch. So, und das so weit ernst zu nehmen, dass ich wirklich selber für mich in Ruhe eigentlich beantworten kann, warum ich bei diesem Thema so eine kurze Hutschnur habe.
Es ist ja relativ wahrscheinlich, dass in so einer Diskussion, dass der Wissensstand nicht unbedingt auf dem gleichen Level ist, aber trotzdem haben ja die Gefühle von beiden Leuten eine Berechtigung, auch die Meinung hat erstmal von beiden eine Berechtigung. Wie fühlt sich mein Gegenüber nicht bevormundet, belehrt, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich ist es doch eher mein Gebiet, ich weiß das doch viel besser als du?
Also wenn wir jetzt wirklich noch bei diesem Setting sind, dass mein Gegenüber und ich wirklich dieses Miteinander so wichtig finden, dass wir uns wirklich Zeit genommen haben für ein vorbereitetes Gespräch, dann würde ich in erster Linie wirklich auch nochmal vereinbaren, dass es eine bestimmte Redezeit gibt, wo der andere oder die andere wirklich einfach nur zuhört. 10 Minuten Klappe halten. Die andere hört zu und ich zwinge mich dazu, nichts Besserwisserisches zu sagen, auch nicht mimisch, ne? So kann ich natürlich mit Augen rollen und wie auch immer. Wenn ich mir schon die Mühe mache, dann muss ich es auch so ernst nehmen, dass ich auch wirklich die innere Haltung habe, meinem Gegenüber zuzuhören. Was ist mein Ziel? Ich muss meinem Gegenüber wirklich zuhören. Ich möchte verstehen, warum meine beste Freundin, warum mein Partner, warum meine Schwester, mit der sonst alles super ist, die ich sonst auch ja auch ihre Meinung ernst nehme, warum in diesem Thema wir da aber auseinander divergieren.
Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass Argumente nicht immer helfen in solchen Situationen, sollte ich diese Redezeit auch eher dafür nutzen, zu erklären, warum dieses Thema für mich bedeutend ist, was das in mir auslöst, oder sollte ich irgendwelche Fakten nennen?
Nee, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, wirklich echt so eine Erkenntnis. Es geht nicht um Wissen und Nichtwissen, sondern in diesem Fall um Zuhören und was ist mir wichtig und ich möchte ernst genommen werden in dem, was mir wichtig ist. Also ich, die mir will, dass ich verstanden werde, muss verstehen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Und ich muss es nur gut genug erklären und dann hat die andere Person auch die Meinung. Sondern das Höchste der Gefühle, was ich schaffen kann, ist erstens, dass die Person kognitiv versteht, was mir wichtig ist. Und wenn ich richtig, richtig Glück habe, dann schaffe ich noch, dass es auf einer emotionalen Ebene ein Verständnis gibt. Also im Deutschen haben wir ja diese Doppelbedeutung von Verstehen und Verstand. Also es gibt das kognitive Verstehen und das Herzensverständnis sozusagen. Das ist dasselbe Wort im Deutschen. Und ein hehres Ziel, was aber wirklich machbar ist in so einem Gespräch, wenn ich eine Beziehungsebene zu meinem Gegenüber habe, ist, dass die Person kognitiv versteht, was mir wichtig ist. Dafür muss ich erklären, was mir wichtig ist und nicht irgendwelche Zahlen und Fakten. Und das höchste Ziel, was überhaupt erreicht werden kann, ist, dass die Person auch emotional versteht, warum es mir so wichtig ist, obwohl sie zu 99% nach dem Gespräch weiterhin ihre Meinung so haben wird.
Warum wir ins Gespräch überhaupt gehen, liegt ja einerseits daran, dass uns das Thema wichtig ist, aber auch, dass uns die andere Person wichtig ist. Wenn wir mit Freunden oder Verwandten das Gespräch suchen, dann lassen wir auch deshalb nicht locker, weil uns ja diese Person so wichtig ist. Gibt es denn irgendwelche Fragen, mit denen ich vielleicht auch so den Austausch fördern könnte? Vielleicht, die mir auch mir helfen, mich für die anderen Sichtweisen zu öffnen?
Dann würde ich genau die Fragen stellen, die ich mir im Endeffekt selber stellen muss, um ja diese Selbstklarheit herzustellen. Also was genau ist dir daran wichtig? Was befürchtest du? Ist zum Beispiel auch eine super wichtige Frage. Ne? Was befürchtest du, wenn so viele Geflüchtete ins Land kommen? Was genau befürchtest du eigentlich? So, und dann sagt er, ja, dann befürchte ich, dass unsere Infrastruktur nicht mehr funktioniert sozusagen. Okay, und woran würdest du das merken? Also ich würde wirklich sozusagen ernst nehmen, was der andere mir sagt und dann immer so eine Stufe weiter, tiefer fragen. Ja, also da sind so wichtige Fragen. Warum ist dir das wichtig? Was befürchtest du? Was wäre dann besser oder anders? Das sind so klassische Fragen, um mein Gegenüber zu verstehen. Aber wenn wir jetzt wirklich von Wertekonflikten sprechen, dann bin ich ja in einem Wertekonflikt. Das heißt, bei genau diesem Thema habe ich wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Meinung. Das heißt, diese Fragen zu stellen, ist echt anspruchsvoll. Das sind so klassische Fragen, die stelle ich als Mediatorin, die stelle ich als allparteiische dritte Person. Ich glaube, das ist fast nicht zu schaffen. Oder wenn man es wirklich schafft, also man sollte nicht mit der Erwartung an so ein Gespräch rangehen mit Freundin oder Partnerin sozusagen.
Wie kann ich darauf einwirken, dass ich meine Freundin, meine Schwester, mein Bruder wenigstens ernst genommen fühlt von mir in ihren seinen Gefühlen, in ihrer Haltung?
Ja, ich glaube, indem ich wirklich diese offene Grundhaltung habe, das merkt dein Gegenüber, ob du einfach nur ja, ja sagst und innerlich denkst, irgendwie geht gar nicht. Also ob du wirklich authentisch zuhören willst und dass du halt nicht dagegen redest und nicht sagst ja, aber und nicht von dir sprichst, sondern dass du wirklich die Sicherheit gibst, zuzuhören. Und das kannst du natürlich auch machen mit Zusammenfassen oder Nachfragen, aber das ist auch wirklich eine schwierige Technik. Wer darin nicht geschult ist, muss gar nicht irgendeine komische Technik probieren. Ich glaube wirklich, es ist die authentische Haltung. Ich muss wirklich ehrlich für mich klar kriegen, will ich mein Gegenüber verstehen? Ist mir mein Gegenüber so wichtig, dass ich zumindest wirklich das verstehen kann? Und so ein Abschluss von einem Gespräch könnte ja wirklich sein, okay, ich habe jetzt wirklich besser verstanden, warum dir das Thema so wichtig ist. Es ändert nichts daran, dass ich es wirklich grundlegend anders sehe. Aber zumindest habe ich es verstanden. Und idealerweise bin ich auch noch verstanden worden. Ne? Also es ist ja schon ein Geben und Nehmen. Und dann können wir gemeinsam darüber sprechen, was machen wir denn jetzt damit? Also vereinbaren wir zum Beispiel, nicht mehr über dieses Thema zu sprechen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe es schon gemacht mit Freunden, dass wir wirklich dann gesagt haben, wir lassen das Corona-Thema aus. Andere Freundschaften oder Bekanntschaften sind darüber auseinandergegangen. Es war dann nicht wichtig genug, aber in einer Freundschaft war es so wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir schaffen das trotzdem in Beziehung zu bleiben, aber dieses Thema, das klammern wir aus.
Okay, ihr habt euch im Grunde darauf verständigt, dass ihr da einfach verschiedener Meinung seid, da einfach nicht zusammenkommen werdet in diesem Punkt.
Auf jeden Fall. Und es macht natürlich was mit der Freundschaft. Also natürlich ist es ein Stück weniger, auf jeden Fall. Aber ist nicht weg. So, und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das kann jeder von uns entweder wirklich explizit machen, im Sinne von, wir vereinbaren, darüber nicht zu sprechen. Das ist ja das ist ganz schön anspruchsvoll, finde ich. Ich kann das auch implizit machen. Ich muss das nicht alles besprechen. Ich kann natürlich einfach darauf achten, dass ich bestimmte Themen nicht bespreche. Ich kann in dem Moment, wenn mein Gegenüber etwas sagt, was ich jetzt nicht, also jetzt keine krasse Beleidigung oder so, ne, aber grundlegend merke ich, das geht in eine Richtung, die ich nicht möchte oder nicht gut finde, kann ich ja einfach das Thema wechseln quasi, ne? Also so implizit einfach das Thema umgehen. Das ist auch in Ordnung. Ich finde wirklich wichtig zu sagen, wirklich seit 20 Jahren bearbeite ich Konflikte und es muss nicht jeder Kampf gekämpft werden und ich muss nicht überall meinen Senf zugeben und ich muss immer entscheiden, wie viel Energie gebe ich da rein, was sind die Konsequenzen und es ist auch in Ordnung, einfach mal meine Meinung zurückzustellen.
Sich auf sowas zu verständigen, dass man da nicht einer Meinung ist, ist, finde ich auch schwierig. Es hinterlässt auch oft ein blödes Gefühl. Was kann einem so ein bisschen helfen, mit so einer Situation besser klarzukommen, wenn es vielleicht auch im Gespräch vorher hochgekocht ist, da nicht mit so einem schlechten Gefühl auseinanderzugehen, weil das ist ja auch wichtig, um weiterhin in Verbindung bleiben zu können.
Also ich glaube, was machbar ist, ist zu sagen, lass uns jetzt einfach einen Cut machen, also tatsächlich irgendwann auch zu stoppen. Das finde ich einfach auch nochmal wichtig. Also merkt eigentlich jemand, wie gerade, dass jetzt einfach in Spiralen nach unten gehen, unaufhaltsam, da tatsächlich zu versuchen, so früh zu stoppen, dass nicht auch wirklich Sachen gesagt werden, die fast unverzeihlich sind. Manchmal nimmt es ja so eine Dynamik an, dass es dann wirklich noch so eine gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, sondern noch so persönliche Abwertungen stattfinden. Also versuchen, das nicht zu tun. Wenn es doch stattgefunden hat, natürlich zu versuchen, wirklich sich zu entschuldigen. So einfach nur für das, was ich gerade gesagt habe, nicht für meine Meinung, aber so, da bin ich zu weit gegangen, eine Pause zu machen. Und dann wirklich, ich finde, das die beste Art, um nicht mit einem schlechten Gefühl auseinanderzugehen, ist ja wirklich eine Form der Vereinbarung. Also wollen wir nochmal ein anderes Mal darüber sprechen und dann aber anders bei einem Walk and Talk mit Regeln. Na, ich verspreche, ich höre dir zu, du versprichst das mir zu. Also so, also diese Beziehungsebene wiederherzustellen und dann halt wegzukommen, also immer wirklich zu unterscheiden zwischen der Beziehungsebene und der Sachebene. Und mit Sachebene meine ich die Meinung, also den Wert, um den man verhandelt. Ne? Das ist ja nicht sachlich sozusagen.
Und gerade in Familien treffen ja auch verschiedene Generationen aufeinander. Es gibt oft Hierarchien, bestimmte Rollen. Inwiefern spielen auch immer andere Themen mit rein, gerade in Familien, wenn es um politische Diskussionen geht? Keine Ahnung, vielleicht ein alter Konflikt, vielleicht wollen sich die Kinder gegen die Eltern widersetzen. Wie dröseln wir sowas auseinander?
Also ich glaube, das Auseinanderdröseln ist wirklich die höchste Kunst der Konfliktaustragung. Ne? Also ich gebe ja schon seit 15 Jahren Mediationsausbildung und wirklich in der Mediation ist der erste Riesenschritt ist ja wirklich, die Konflikte zu konkretisieren und auseinanderzutüdeln. So, das Schlimmste ist, dass alles zusammenkommt. Das heißt wieder, was ist mein Ziel? Bin ich emotional so gesettelt in dieser Situation? Kann ich mich schon so drauf einstellen vorher, dass ich wirklich sage, ich bleibe jetzt bei dem einen Thema. Ich will über das eine Thema sprechen und dann lasse ich halt nicht zu, dass dann aber noch der 20 Jahre alte Geschwisterkonflikt da irgendwie reinkommt oder nicht. Ne? Also immer wieder mir zu überlegen, was will ich, wer ist mein Gegenüber und was will ich genau für dieses Familientreffen. Manchmal ist es auch gut, was wirklich eskalieren zu lassen und dann kannst du hinterher drüber reden. Manchmal ist es auch wichtig, um es dann auseinander zu dröseln.
Gibt es eigentlich auch ein Thema, das dich schnell aufregt?
Mich regen nicht so sehr Themen auf, sondern mich regen Personen auf, die in bestimmten Funktionen und auch in sehr machtvollen Positionen dann über Themen sprechen. Es ist gar nicht das Thema an sich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elternteil aus einer Klasse meiner Tochter sagt, sie findet gendersensible Sprache doof und will auf jeden Fall nicht, dass es genutzt wird, das regt mich überhaupt nicht auf. Also dann habe ich da eine Meinung zu, die kann ich sagen oder nicht, aber gehen null Gefühlsregung sozusagen, kann ich eher so ethnologisch wahrnehmen, dass sie das so denkt. Und wenn jetzt aber führende CSU oder CDU-PolitikerInnen sowas in ihrer Funktion sagen, laut verteilen über so Riesenverteiler oder sagen, dass die Grünen das Schlimmste ist, was uns passiert ist seit Jahren. Also wenn so eine Stimmung gemacht wird in solchen Positionen, das regt mich richtig auf. Und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen, die so viel Reichweite haben, das wahrnehmen, was sie eigentlich damit anrichten. Also das ist für mich nicht das Thema, sondern welche Verantwortung übernehme ich eigentlich für die Reichweite, über die ich meine Meinung oder meine politischen Hintergedanken verbreiten kann zu einem Thema.
Haben nicht Eltern innerhalb von Familien auch eine größere Reichweite oder Macht?
Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall beeinflusse ich mein Kind und das sollte ich mir auch bewusst sein und das kann ich ja auch positiv nutzen oder auch reflektiert. Also bei uns ist das auf jeden Fall zum Beispiel auch das Thema Religion. Ich mache ja auch ganz viel zum Thema interreligiösen Dialog, zum Beispiel ein Riesenthema, was vermittle ich an Werten auch und was vermittle ich auch an Optionen, die es gibt und was ist richtig oder falsch. Also ich glaube, diese ganzen Themen, die ich seit 20 Jahren bearbeite, haben für mich ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Verantwortung bekommen, seitdem ich selbst Mutter bin. Das ist ein Riesenthema. Ja. Ich habe 10 Jahre lang Seminare gegeben zum Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung und frühkindlicher Prägung. Was ist richtig und falsch? Wer ist dir fremd? Wer ist dir nahe sozusagen? Ne? Wir sind so stark frühkindlich geprägt. Das habe ich 10 Jahre abstrakt gemacht und dann habe ich 2 Kinder gekriegt und das ist echt nochmal so eine ganz andere Sache. Ja, was mache ich denn? Neben wem setze ich mich denn in der S-Bahn? Impulsiv oder nicht sozusagen? Ne? Also dieses mitzuteilen, was ist richtig oder falsch? Also klar, Eltern sind die wichtigsten Impulsgebenden erstmal auf jeden Fall. Also Menschen, die beeinflussen. Und ich würde mir schon auch wünschen, dass sich mehr Menschen, mehr Eltern dieser Verantwortung bewusst sind. Ne? Und tatsächlich, wenn die Kinder ins Schulsystem kommen mit 6 oder 7, ist fast schon alles gelaufen. Ja, also deren frühkindliche Prägung, das funktioniert alles vorher. Das ist in der Kita. Ich glaube auch wirklich, dass Kitas und Erzieherinnen einen wahnsinnigen Einfluss haben. Das ist einer der wichtigsten Berufe, die wir haben, weil die prägen unsere nächste Generation. Es ist total wichtig, wer ist mein Gegenüber und welche Werte werden mir vermittelt. Und natürlich das Elternhaus. Also da kommen wir ja gar nicht gegen an. Also das ist das eine auf jeden Fall. Und das andere aber, was PolitikerInnen wirklich mit großer Reichweite auch und wie Medien, jetzt sind wir ja hier auch bei einem großen Verlag, also sozusagen was so vermittelt wird, da wünsche ich mir wirklich manchmal mehr Weitblick eigentlich, was das für Auswirkungen sind.
Das heißt, in Familien und in Freundeskreisen über Politik zu sprechen und sich das zu trauen, hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun.
Auf jeden Fall.
Und das ist vielleicht auch ein weiterer erster Schritt, den man tun kann, um künftig sich vor solchen Themen nicht wegzuducken im Freundeskreis, in der Familie.
Hört sich noch ein super Schlusswort an.
Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Und weitere Infos zum heutigen Thema und zu Kathi Nöllenburg findet ihr wie immer in den Shownotes. Wofür braucht ihr noch neue Ideen oder habt ihr einfach Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir einfach an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gerne in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Lüx, Hanna Weber und Sandra Sperber, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.